Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen dürfen. Und ich fand es so schön, wie der Samuel das formuliert hat. Er dient uns heute in der Moderation und ich darf am Wort dienen. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Privileg, im Wort zu dienen. Weil es ist Gottes Wort. Es bedarf viel Demut und ich ringe immer um meine Demut, dass ich da auch hingehe und sage, Gott, sprich du. Aber, und was ich so schön finde, es ist gerade immer noch ein Zufallsprodukt, aber Gott macht es. Wir haben gerade gehört vom Leben im Licht. Und das ist übrigens das Thema heute. Ne? Führ uns aus der Dunkelheit ins Licht. Lass uns im Licht Jesu Christi, im Licht seiner Liebe leben. Und ich finde es so schön, dass wir da, oder dass Gott es auch immer macht. Ne? Ich weiß immer, was ich predige. Ich weiß aber nicht, was gesungen wird. Aber Gott ist größer. Ich weiß auch nicht, was moderiert wird. Das hat übrigens auch gepasst. Gell? Das wollen wir Samuel jetzt nicht ausschließen. Gell? So, oh, Samuel, es hat alles gepasst, nur bei dir. Nein, also das hat alles wunderbar gepasst, weil es ist dieses Leben im Licht, was es ausmacht. Und es ist Licht. Es ist das Licht seiner Liebe. Und liebe Geschwister, ich will euch auch nichts vormachen. Wir gehen auf schwere Zeiten zu. Wir merken, dass Dinge sich verändern. Wir merken, dass Dinge anders werden. Und was mein Anliegen, was unser Anliegen als Gemeinde, als Diakone, als Ältestes sein muss, ist die Zusammengehörigkeit der Gemeinde und dass wir zusammenstehen in diesen stürmischen Zeiten. Dass es nichts gibt, was uns trennt, sondern dass wir gemeinsam haben, dass ich weiß, ich muss diese Zeiten nicht alleine durchleben, sondern mit euch. Für manche mag das schwer sein, mit mir schwere Zeiten zu durchleiten, weil ich bin ein ziemlicher Jammerlappen. Aber ich freue mich dann, wenn ich in Liebe darauf hingewiesen werde, eben, dass wir Verheißungen Gottes haben, dass Gott treu und gerecht ist und dass er uns niemals im Stich lässt. Und das ist das Leben in der Gemeinschaft im Licht mit ihm. Aber jetzt wissen wir auch, im Licht, das ist nicht immer einfach. Warum? Im Licht werde ich gesehen. Im Licht werde ich vielleicht auch reflektiert, kritisiert. Im Licht ist manchmal unangenehm, weil es erstmal, ihr kennt das vielleicht, ne, ich schleiche mal nachts immer durchs Haus und mache nicht überall Licht an, aber irgendwann muss ich das Licht anmachen, weil ich sage mal so, ich muss sehen, was ich da mache, sonst geht es ganz schief im Bad. Und dann mache ich das Licht an, dann tut es erstmal weh in den Augen. Ah, das Licht. Und genau das ist der Punkt, dass wir dieses Leben im Licht leben, in der Heiligkeit, die Gott uns vorgesehen hat, mit und in Christus. Und wir haben es beim ersten Lied auch gesungen, Adonai. Das ist mein Herr aus dem Hebräischen und es meint den Meister, den Gebieter, eigentlich auch den Knecht und Sklavenmeister. Aber das ist ein Bekenntnis dieses Wortes. Es sagt, ich stelle mich unter Gott, ich lebe in seiner Liebe, mein Herr und mein Gott. Und er darf mir auch sagen, was Leben im Licht bedeutet. Wir leben in der Zeit, wo wir oft eigene Vorstellungen haben, was es bedeutet, mein Leben zu leben, wo mein Wille, meine Ziele zählen. Jetzt ist die Frage, darf Jesus in seiner Liebe mir sagen, es sieht vielleicht anders aus. Vielleicht ist es doch gut und richtig für die Ewigkeit, was ich denke und nicht, was du gerne gerade hättest. Und haben wir das Vertrauen, dass Gott weiß, was er tut und dass er auch in letzter Konsequenz auch weiß, was gut für mich ist, auch wenn ich das nicht immer gleich sehe oder spüre. Ich würde es immer so gern gleich spüren und sehen und hätte gern klar diesen Meisterplan Gottes, aber den habe ich nicht. Und darum ist es für uns, Entschuldigung, wichtig, dass wir im Leben im Licht führen. Und der Text ist dazu in Epheser 5, Epheser 5, 1 bis 17. Ich möchte ihn gerade vorlesen. Epheser 5, 1 bis 17. Jetzt lese ich ihn vor. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Gottes Christi. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mittelteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, herzlichen Dank an dieser Stelle, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Aqua. Oh, das ist gut, danke. Es gibt eine Aufforderung in der Einleitung des Textes, wo es darum geht, dass Jesus unser Vorbild ist in der Liebe und dass wir als Kinder seiner Liebe, des Kinder des Vaters, leben sollen. Und Paulus sagte, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Welches Ziel hast du vor Augen? Wenn ich dich fragen würde, was ist dein Vorbild im Leben oder wer ist dein Vorbild im Leben? Wem eiferst du nach? Die Bibel ist hier klar, wir sollen Christus im Blick haben, fokussiert ihm im Blick haben. Und es heißt, sich auch immer wieder auf ihn auszurichten. Frage, was ist dein erster Gedanke morgens? Na, ich kann es euch sagen, was mein erster Gedanke heute Morgen war. Ich hatte einen Albtraum, mein erster Gedanke war, nie wieder Star Wars gucken, weil mich hat Darth Vader im Albtraum verfolgt. Aber dann war mein zweiter Gedanke, Jesus ist größer und ich bin froh, dass es den nicht gibt. Also Darth Vader. Aber Jesus klar vor Augen. Ist es dein Gedanke, dein Wunsch? Oder sind es immer wieder die eigenen Wünsche und Ziele? Oder, was wir manchmal auch gerne tun, verkaufen wir unsere eigenen Wünsche, Ziele als Gottes Ziele und Wünsche. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen, wem eifern wir nach? Und das finde ich so schön, als was sollen wir denn leben? Als geliebte Kinder Gottes und wandelt in der Liebe. Wir sollen in der Liebe wandeln. Das ist in der Präsensform geschrieben, also ein stetiger Gang. Das hört nicht auf, das wird immer laufen, immer sein. Wir wandeln in der Liebe. Aber wie kann man in der Liebe wandeln? Indem man weiß, dass man selber geliebt ist. Ich freue mich heute über die Kindersegnung. Das hat Jesus getan in seiner Liebe und wir dürfen das auch in diesem Rahmen als Gemeinde tun, weil wir Kinder lieben, weil Jesus das aufgetragen hat. Weil die Eltern wollen, dass sie solche Eltern werden, dass sie Jesus widerspiegeln. Und dafür müssen wir beten. Ich bin selber Elternteil, Vater, und ich brauche Gebet, damit ich dem auch, wie Jesus das möchte, leben kann. Und ich brauche ganz viel Vergebung. Wenn ich nicht genug Kaffee getrunken habe und solche Dinge, dann leidet die Liebe. Aber das ist das, wo wir zusammentreten dürfen, auch innerhalb der Gemeinde. Und diese Agape, das ist die Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt. Du bist geliebt, wunderbar gemacht, geliebt. Und er liebt dich. Und wir sollen darin wandeln. Und wie ist denn diese Liebe Gottes? Lasst uns das nochmal hervorheben, weil es der Kernpunkt ist unseres Glaubens. Christus ist für uns gestorben. Er ist für uns gestorben und das vor 2000 Jahren, für jeden Menschen. Aber nur die Menschen, die das im Glauben annehmen, sind gerettet, das sagt die Bibel. Und es ist diese klare Aussage, ich bin für dich gestorben. Als wir, Römer 5 ist da ganz klar, als wir noch Feinde waren, als es nichts zu lieben gab, ging er diesen Schritt auf uns zu. Und er hat sogar die Strafe, die ich hätte tragen müssen, getragen. Und wir dürfen das hier leben in der Liebe. Ich glaube, dass ein Gottesdienst, was wir jetzt gerade hier haben, für die Gläubigen ist. Ich glaube, dass das wirklich zur Zubauung der Gemeinde ist, dass wir uns gegenseitig zubauen, dass wir erbaulich sind, dass uns das alles dient, von der Musik dient, von der Moderation und auch von der Predigt dient. Aber ich glaube auch, dass wenn wir missionarisch unterwegs sein wollen, was ich vor 2 Wochen gepredigt habe, wir anfangen dürfen, das umzusetzen, was wir hören. Und dann sind wir automatisch missionarisch. Warum? Weil wir in der Liebe leben, in der Vergebung, in der Versöhnung, im Miteinander. Und ich finde es spannend, dass wir nach genau dieser Liebe immer wieder eifern sollen. Diese Liebe, die uns Gott entgegenbringt, sollen wir leben. In der Vergebung, in der Versöhnung. Und dann ist es so schön, ne? Liebe ist ja das Werkzeug, alles zu ertragen. Was war denn der Grund von Jesus, wieso er das Kreuz, den Verrat, den Schmerz, diese ungerechten Prozesse ertragen konnte? Er konnte es ertragen, weil er geliebt hat. Es sind keine neuen Strategien oder Erkenntnisse, keine lauteren oder größeren Gottesdienste, sondern diese gelebte Liebe, die Jesus uns vorgegeben hat, die einen Christen ausmacht. Und was ist diese Liebe? Ich verstehe, wie sehr ich geliebt bin und fange an, Christus zu lieben. Was heißt das denn? Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ich möchte seine Liebe mehr leben können. Ich möchte, dass er mir hilft. Auch in der Gemeinde, in meinem Umfeld, da wo er mich reinstellt, dass dieses wachsen möge. Das ist in Philipper 1,9 sagt Paulus, dass eure Liebe wächst, nicht die Erkenntnis und das Bibelwissen und dass ihr noch mehr Theologie habt, sondern dass die Liebe wächst in eurem Leben. Und das sollen wir nachahmen. Liebe ist sogar ein Gebot unseres Herrn. Er sagt, das tut. Daran wird man euch erkennen, dass ihr mit mir geht. Und es ist diese Liebe zu Jesus. Und ich möchte heute Morgen mal ganz bewusst hinterfragen, die Frage geht übrigens auch immer an mich. Gell? Also es ist nicht so, dass ich hier erhaben drüber stehe und sage, das geht jetzt nur euch, ich bin ja eh schon fast im Himmel. Also das ist nicht mein Problem. Sondern die Frage ist, lieben wir diese Gemeinde? Lieben wir Jesus? Lieben wir die Diakone? Lieben wir die Ältesten? Lieben wir die Mitarbeiter? Lieben wir uns untereinander? Ist das ein Kernpunkt unseres Glaubens? Und ist es das, was uns vereint in der tiefen Zuversicht, dass Christus uns das weitergibt? Und es ist ein Gebot unseres Herrn. Und was wir hier erleben in den ersten Worten ist, wie tief Jesus uns liebt. Und nochmal, Liebe ist ein wunderbares Werkzeug, alles zu ertragen. Schwierige Menschen, lieb sie. Schwierige Situationen, hab die Liebe. Krankheit, Sorgen, Not und Angst, Liebe. Liebe Jesus, liebe die Gemeinde auch, wo du hingehst. Dass man miteinander beten kann. Was ist denn das Gebet? Ein tiefer Liebesaustausch mit Jesus. Wir dürfen über alles sprechen und er hört zu. Sind wir in dieser Liebe? Paulus hebt den Ephesern, und manche werden es wissen, dass Ephesus eine schwierige Stadt war, ist heute in der heutigen Türkei nicht mehr für übrig. Es gab den Tempel der Diana, eine Fruchtbarkeitsgöttin, wo es Tempelprostitution gab, wo man hinging. Und dass diese Stadt stark umkämpft war. Wir wissen auch, dass später Timotheus dort Ältester war und aus der kirchlichen Überlieferung, dass er dann ums Leben kam, als er sich dem Ganzen entgegengestellt hat. Aber es war eine Stadt mit vielen Kontroversen. Und ich fand diesen Text so interessant, weil er sehr aktuell ist. Und die Bibel bleibt aktuell, weil der Mensch sich nicht verändert. Und dann geht es weiter. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Also Paulus stellt dieser Liebe der Realität vor der Haustür, vor der Gemeinde entgegen. Aber natürlich auch, weil es in die Gemeinde hineinzieht. Und Unzucht ist ein wunderbares griechisches Wort. Es ist Pornos. Muss jetzt kein Griechisch, Altgriechisch können, um zu wissen, was sich davon heute ableitet. Es ist der Pornomensch, der sexualisierte Mensch, wo sich alles um Sexualität dreht. Und was auch ganz klar war damals, wenn dieses Wort genannt wurde, es meint alles Sexuelle außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Auch Homosexualität war da ausgeschlossen. Es ging um Mann und Frau und dass die Sexualität da hineingehört. Das ist das, was Paulus hier anspricht. Ich finde es schade, aber es ist so diese Aktualität des Textes, dass heute im Prinzip nur noch die Sexualität im Mittelpunkt steht. Gar nicht mehr der Mensch mit seinen Höhen und Tiefen, mit seiner Freude, sondern nur noch, welche Sexualität hast du? Gott ist da klar. In seiner Liebe ist er klar und sagt, Mann, Frau. Und das finde ich ganz liebevoll. Und diese Botschaft bleibt liebevoll. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schön, dass man heute homophob genannt wird, wenn man eine andere Meinung hat. Ist übrigens letztendlich in aller Konsequenz, auch wenn es griechisch klingt, phob ist Angst, ist eigentlich eine Geisteskrankheit. Als ob ich schreiend wegrennen würde, wenn ich jemand anders begegne. Aber diese Liebe Gottes ist da ganz klar. Und auch die Sexualität gehört in die Ehe. Geschenkt von Gott. Adam erkannte seine Eva, da gehört auch Sexualität dazu. Aber er erkannte auch ihre Seele, ihren Geist, das ganze Miteinander. Das hat er erkannt. Und dann spricht er auch von Unreinheit. Das sind diese Gedanken. Wir leben in einer sexualisierten Welt, wo das ständig vorkommt, in Film, Werbung und Fernsehen. Und man kann Filme an der Hand abzählen, wo kein Sex vorkommt. Dafür dann wieder mehr Gewalt, aber da habe ich jetzt weniger Probleme damit. Nein, das ist auch nicht okay. Aber es ist immer dieses, es muss vorkommen. Und gerade für unsere jungen Leute brauchen wir da Klarheit, Wahrheit und Liebe. Weil sie werden ständig damit konfrontiert. Betet dafür auch. Dafür ist übrigens auch Gemeinde da. Aber er sagt, Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden. Darum mache ich das auch nicht so ausführlich, weil wenn das Wort Gottes sagt, das soll nicht so viel genannt werden, brauchen wir das auch nicht ewig austappen. Aber wir kennen diese Kämpfe. Und dann ist es, wie es sich für Heilige geziemt, wo ganz klar ist, dass Gott heilig ist und sich das auch für unser Leben wünscht. Und immer wieder auch eingerichtet hat, wir können um Vergebung bitten, wenn Dinge schieflaufen. Aber, und dieser Punkt ist mir fast schon wichtiger, er spricht von Habsucht. Liebe und Habsucht steht stark gegenüber. Die Liebe denkt an den anderen. Die Liebe richtet sich nach dem anderen aus, zeigt die Demut, sich auch drunter zu stellen, wie Jesus es gemacht hat in Johannes 13 mit der Fußwaschung. Die Habsucht denkt nur an sich. Mein Wohlbefinden, meine Wünsche, meine Gefühle, mein Ziel, mein Geld, meins. Und Habsucht, und das ist ganz spannend, ist ein Götzendienst. Das heißt, man hat da irgendwo einen Gott stehen, der über allem steht. Und es muss jeder selber reflektieren, was es sein könnte. Aber man kann sich prinzipiell die Frage stellen, ist die Liebe Gottes in unser Leben so vorgedrungen, dass ich dem alles, auch wirklich alles unterordnen darf und muss? Und das ist die zentrale Frage. Oder gibt es da Dinge, wo das drüber steht, wo Gott mir nicht reinsprechen darf, wo Gott keine Rolle spielt, wo es vielleicht auch Ängste auslöst, wenn es nicht mehr da ist und Unsicherheit? Habsucht ist Götzendienst und das Habsucht, später wird es, vorher wird es in der Bergpredigt sogar Mammon genannt, es kommt von Amen aus dem Aramäischen und meist verlässlich, da verlasse ich mich drauf, da hängt mein Herz dran. Woran hängt es? An Christus oder an diesen Dingen? Später hebt es Paulus nochmal so klar hervor, was hält denn für die Ewigkeit? Und lass mich ganz provokativ fragen, was kann man mitnehmen? Die Liebe Gottes, ja, vieles werde ich zurücklassen. Viele gute Dinge, Bücher, meine napoleonischen Bayern, die kommen nicht mit. Gut, die kann ich mir mit ins Sarg legen lassen oder so, aber die verkaufen das Woche bei eBay, der Rest. Aber das ist alles diese Dinge, bin ich da bereit, mich auszurichten? Bin ich bereit, neue Prioritäten mir von Gott setzen lassen, weil ich eben in seiner Liebe wandle? Oder bin ich noch habsüchtig? Dann geht es um unschöne Wörter, Lästern und so weiter. Ich habe mich dann selbst reflektiert, weil Gottes Wort geht erstmal an mich. Ich kann nicht sagen, oh, hoffentlich hört jetzt der Bruder oder die Schwester zu. Das wäre genau das, was der oder die jetzt braucht. Sondern Gottes Wort geht erstmal an mich. Und so müssen wir auch Gottes Wort angehen in seiner Liebe. Was steckt da für mich dahinter? Und das ist es. Ne? Ich habe mich dann hinterfragt, wie laufen unsere Treffen? Sind da unschöne Wörter? Ne? Diese Witzeleien sind nicht prinzipiell Witze gemeint, sondern dieses andere Herabsetzen. Über andere lästern, dummes Reden auf verletzende Art und Weise. Wie sind unsere Gespräche? Wie laufen unsere Hauskreise? Wie laufen unsere Gespräche jetzt direkt hier nach dem Gottesdienst? Ist es erbaulich? Ist es schön, mit dir zu sprechen? Ist es schön, mit mir zu sprechen? Ist es erbaulich oder danach fühlst du dich, boah, ein Gespräch mit Marcel und ich brauche 2 Wochen Urlaub? Auf Krankenkasse. Wie ist es? Wie sind unser Reden miteinander, unser Handeln, unser Tun? Ist es im Einklang mit der Erkenntnis, dass wir Geliebte Gottes sind? Oder ist unsere Sprache immer nur verletzend, herabsetzend? Oder was ist der Grundtenor in unseren Kreisen? Auch wenn wir uns dann manchmal sicher fühlen, von den anderen verstanden zu werden oder vielleicht die gleiche Gesinnung zu haben. Ist es da auch noch in dieser Liebe? Wisst ihr, die Sprache sagt sehr viel über einen aus. Und hässliches Reden, Lästern macht hässlich. Da kannst du noch so hübsch aussehen, noch so ein Sixpack haben, noch so ein Adonis sein, noch so ein Topmodel. Hässliches Reden macht hässlich. Darum soll es nicht mehr vorherrschen, weil Gott uns, und das sage ich auch offen und ehrlich, wunderschön gemacht hat. Nämlich diese Dinge, die Gott hervorhebt, Liebe, Geduld, das ist schön. Ich begegne gern Menschen, die liebevoll sind und ich begegne gern Menschen, die dankbar sind. Und ich begegne gerne Menschen, die Jesus einfach lieb haben, Weil das, warum? Weil das erbaulich ist. Und das ist doch der Kernpunkt. Und das macht auch schön. Darum bin ich auch so schön. Ihr habt gelacht, nicht widersprochen, das zählt. Ne? Also, nein, aber wie ist die Begegnung mit mir? Und da muss ich mich auch hinterfragen. Gibt es Menschen, die mir gar nicht begegnen wollen? Gehen die schon auf Tauchstation? Ne? Wenn beim Aldi einer auf dem Boden wegspringt in das andere Regal. Und der weiße Hai spielt, man sieht nur die Mütze oben oder so. Aber das ist es. Und erbaulich und ermutigend muss es sein. Und das ist dieses Leben im Licht. Wir haben gesungen für uns im Licht. Wir wollen das sogar sein und wir müssen es sein. Und dafür ist ja auch die Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns gegenseitig da voranbringen, helfen und aufeinander aufpassen. Ja, wir sollen uns in Liebe im Licht ermahnen. Und jetzt, wo wir später auch die Kindersegnung haben, ich hoffe, dass diese Kinder, die da heranwachsen, das auch so in der Gemeinde erleben. Dass die erleben, dass der Pastor das ständig runterschwadroniert, ja. Aber ich hoffe, dass diese Kinder, die dann bei uns auch aufwachsen dürfen, die uns anvertraut sind, genau diese Dinge auch in unserer Gemeinschaft erleben. Und sagen, ja, das war nicht nur gepredigt, sondern es war auch gelebt. Menschen zu ermutigen zum liebevollen Handeln fängt damit an, dass ich freundliche Worte der Liebe zum anderen habe. Und ich bin ermutigt und angesprochen von den Dingen, die hier gesagt werden. Von der Predigt. Ich hoffe, dass dich das ermutigt. Wenn du hier drin sitzt und denkst, oh, der Marcel, der haut wieder rein, dann ist es nicht das Ziel, was ich mit dieser Predigt habe. Sondern ich hoffe, dass Gott ein Ziel damit verfolgt, nämlich, dass wir alle ermutigt werden, in der Gemeinschaft zusammenzustehen. Und dann sagt er auch, nicht geziemt, sondern was setzt er dem Ganzen entgegen? Die Danksagung. Ich fand Danksagung so toll. Ich war ja in der Schweiz, durfte da Bibelarbeiten halten. Es war eine furchtbare Sache, ne? Einmal abends eine Stunde Bibelarbeiten, der Rest nur wandern gehen. Oh, auf jeden Fall, ich habe gelitten. Ne? Und es war Jungfrau Eiger Mönch, Interlaken, ist eine Gegend, wo so ein Durchschnittsverdiener wie ich ja nicht mal mit dem Finger auf der Landkarte hinkommt. Aber war toll. Ne? Und dann war das wirklich toll. Und dann bin ich einem, ich kam da dazu, der Daniel Blaser, das ist der Leiter von dort, ein ganz lieber Mann, der hat mir das Gebet so nahe gebracht in dem Dienst in der Klostermühle, jetzt ist er in der Schweiz, kam da dazu und dann war so ein älterer Herr. Und ich bin dazugekommen und wir haben uns gleich verstanden. Es ging um Dank, ne? Dankbarkeit gegenüber Gott, dankbar für die Gemeinde zu sein, dankbar für die Ältesten, für die Diakone, für den Pastor sogar und für die Pastoren. Wir haben noch einen David, der hier immer rumeiert und richtig rummacht und richtig kämpft. Und wir all für diese Dankbarkeit. Und dann hat er gesagt, Dankbarkeit führt zur Verfügbarkeit. Und wisst ihr, was ich toll fand? Ich habe mich sofort verstanden, es war ein Bruder im Herrn. Wir telefonieren auch, der ruft mich immer an, so ein älterer, ganz lieber Mann. Aber ich bin dankbar und das soll dem entgegenstehen. Ich bin dankbar und wisst ihr was, nochmal, ich bin dankbar für euch. Das ist mein tägliches Gebet, dass ich sage, danke für meine Gemeinde. Danke für euch. Ich weiß, es ist nicht immer einfach mit mir. Ich bin sympathisch, nett und alles, aber manchmal bin ich auch schwierig. Aber ich bin trotzdem dankbar in allen Dingen, dass wir zusammen durch diese Zeit gehen. Und Dankbarkeit ist ein Teil des Willen Gottes für uns. Im 1. Thessalonicher sagt, seid dankbar. Dankbar führt zur Zufriedenheit. Ja, warum bin ich ständig unzufrieden? Vielleicht, weil ich undankbar bin. Und lasst uns liebevoll und dankbar miteinander reden. Diese tiefe Wertschätzung entgegenbringen, die ja Christus jedem entgegenbringt. Und dankbar und liebevoll sein. Übrigens im Umgang mit jedem Menschen, auch wenn er andere Ansichten, eine andere Sexualität hat, bin ich dankbar und liebevoll gegenüber jedem Menschen. Das ist auch das, was mir das Wort sagt. Aber ich finde es so schön, wo er dann weitergeht. Ne? Mit unreiner, unzüchtiger Götzendiener, ein Erbteil werden sie nicht haben. Und dann steht auch, dass da der Zorn Gottes drüber steht. Ja, Gott ist zornig über Sünde, Tod und Teufel. Lasst uns das bitte auch nicht verheimlichen. Das steht in Römer 1 ganz klar. Und es ist eine Klarheit, die uns einfach auch klar machen muss, dass Gott diese Dinge, die er sagt zu uns, ihm auch wichtig sind. Und da sind wir wieder bei dem Teil der Liebe Gottes. Ist mir wichtig, wie Gott die Dinge sieht? Oder ist mir nur meine Meinung wichtig? Ist mir wichtig, wie Gott Dinge angeht? Oder ist mir das nur wichtig, dass ich gut dabei wegkomme? Und wenn ich die Bibel lese, gibt es sehr wenige, die gut wegkommen in der Bibel. Eigentlich keiner. Die, die klar Gottes Wege folgen, die sich klar unter Gott gestellt hatten, hatten immer zu kämpfen mit den Umständen, mit den Mächtigen, manchmal auch mit sich selber. Und ich finde es so schön, dass die Bibel da offen und ehrlich ist in ihrer Liebe zu uns. Da ist keiner, wo man sagen kann, der war völlig erhaben über jede Angst oder Sorge. Da war keiner, wo man sagen kann, das war nie ein Problem, sondern wir erleben ehrliche Menschen, die drum ringen, mit Gott durchs Leben zu gehen. Und das ist das, wo wir auch zusammentreten müssen. Ehrlich. Und Gott ist in aller Klarheit da. Und er sagt es dann auch, ne, mit diesem Götzendiener und den Erbteil werden sie nicht haben. Es ist auch klar, wie Gott dazu steht, wenn man ihn nicht als Herrn anerkennt, wenn man ihn nicht als Herrn aufnimmt. Und in der Botschaft liegt so viel Liebe und Wahrheit, weil es klar ist. Und Klarheit ist immer gut. Und dann sagt Paulus noch weiter, denn diese Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist ein semitischer Ausdruck für Leute, die nicht mit Gott leben und im Göttlichen sind. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr in der Finsternis. Jetzt kommt dieser Gedanke, ihr wart in der Finsternis. Jetzt leben wir, weil wir an Christus glauben, mit ihm gehen im Licht. Warum zieht es uns immer wieder in die Finsternis zurück? Anonymität, Belastung. Ich kann jetzt nicht mit Jesus leben, es ist mir zu viel. Ich habe zu viel zu tun bei der Arbeit, mein Hobby ist wichtig, die Familie, es gibt viele gute Gründe. Aber warum kehren wir immer ab? Und dann kommt es, einst war ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, leben im Licht. Und es ist eine klare Einladung von Jesus Christus, lebe im Licht. Und vielleicht ist genau das, was du heute Morgen brauchst. Ich weiß es nicht. Ich habe an niemanden gedacht, als ich diese Predigt geschrieben habe. Wir haben dann noch, Herr, sag du mir, was du sagen möchtest. In aller Demut. Aber vielleicht ist es genau das, was du heute brauchst, diese Klarheit, diese Einladung, das Leben im Licht. Und wie fängt dieses Leben im Licht an? Halte dich an die Gebote Gottes, denn die schützen dich. Gebote Gottes bewahren uns. Du bist frustriert und hast vielleicht ein schweres Gespräch, dann bleib in der Liebe und halt dich an die Gebote. Geh vorher ins Gebet, bevor du dieses Gespräch führst und bitte Gott um Gnade, bitte Gott um Liebe und bitte Gott um Vergebung über manchen finsteren Gedanken, wenn man vielleicht schon alles überfahren hat in seinen Gedanken, weil es dann einfacher wäre. Aber genau das ist es. Entschuldigung. Aber es ist diese Liebe, um die wir immer wieder ringen müssen. Und es ist die Gebote, die uns schützen. Wenn Gott uns Gebote gibt, dann ist es eine tiefe Liebe zu dir und zu mir. Und wir haben eine Kindersegnung, habe ich nicht vergessen. Aber ihr wisst auch, dass Eltern sehr viele Gebote für ihre Kinder haben. Warum denn? Weil sie nicht wollen, dass der kleine Bruder in den Backofen gesteckt wird. Gebot. Weil sie nicht wollen, dass das Kind auf die Straße rennt. Gebot. Weil sie nicht wollen, dass sie mit der Schere durch die Gegend rennen. Gebot. Weil sie nicht wollen, dass das Kind mit dem Wäschekorb die Treppe runterfahren. Das habe ich mal gemacht. Aber Gebot. All diese Dinge haben wir. Warum sollte Gott in seiner Liebe uns nicht auch Gebote geben dürfen? Weil er weiß, was uns schützt. Weil er weiß, was uns trägt. Weil er weiß, wo wir uns da verletzen könnten für die Ewigkeit. Habe ich wirklich gemacht mit dem Wäschekorb. Da gibt es Zeugen. Ja, ne, ich sag's nur, das ist hier so, oh, mit dem Wäschekorb Angeber. Ja, habe ich gemacht, schöne steile Treppe, Geronimo, das war. Ich habe mir ja nie was gebrochen, gell? Ich war auch noch nie im Krankenhaus, also nur zu Besuch und so weiter, bin auch dankbar. Ich weiß, das war eine schlimme Zeit für meine Mutter. Für mich war es lustig. Aber Gebote schützen uns. Und darum sollen wir sie halten. Und wenn das nicht funktioniert, dann bitte um Vergebung. Und wir sind Kinder des Lichts, wir sind Kinder des Herrn und er ist dieses Licht. Und er sagt es ja auch, es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis und manche Dinge müssen Klarheit haben in unserem Leben. Das ist so schön. Und dann kommt diese Frucht des Lichts und in dieser leben wir und die sollen wir auch leben. Die ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte ist gelebte Liebe. Ja, ich bin gütig zum anderen. Dass jeder zu mir gütig sein soll, klar. Das ist ja logisch. Ich bin ja auch wunderbar. Aber diese Güte zählt erstmal für den Bruder oder die Schwester bei mir. Ich bin gütig zu dir. Das ist meine Aufforderung. Das ist das, was ich leben soll. Warum? Weil Gott zu mir gütig ist. Barmherzig und voller Gnade. Es ist Gerechtigkeit. Und es ist nicht diese menschliche Gerechtigkeit, ich sage es an dieser Stelle immer wieder, ich habe 3 Söhne, ich schaffe es nicht, gerecht zu sein. Und manchmal muss ich mich sogar widerrufen, das gebe ich natürlich nicht zu.
Das sage ich nicht, ich habe nicht widerrufen, ich habe jetzt nur jetzt die Situation neu bewertet.
Aber das ist es, ne? Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Du lebst in der Gerechtigkeit Gottes. Er vergibt, wenn du um Vergebung bittest. Er ist da, er ist treu und gerecht. Und du hast das ewige Leben, wenn du an ihn glaubst. Das ist seine Gerechtigkeit. Und wir haben es letzte Woche gehört von Stolz, wenn wir nicht mehr bereit sind, uns auch unter die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Nämlich die Rache ist sein.
Kleine Anekdote, letzte Woche bin ich heimgelaufen, 2 Stunden nach der Predigt von Nathanael Winkler, wo es um Rache Gottes und Gerechtigkeit ging und die Demut und Stolz. Und ich war völlig erfasst, wir hatten eine super Zeit im Bible Time, wir haben das super diskutiert, ach, hatten wir eine theologische Erkenntnis aus der anderen. Und ich laufe so ganz kurz auf der Straße, hinter mir fährt einer ran und regt sich tierisch auf, dass ich auf der Straße laufe. Ich sag mal so.
Ich hab vergessen, was vor 2 Stunden gesagt wurde. Gell? Mehr sage ich nicht dazu. Gell? Und das Auto fuhr dann weiter.
Hat sich auch nicht getraut, ich wäre auch nicht ausgestiegen, wenn ich gewesen wäre.
Aber der fuhr dann weiter. Ne? Und dann gucken mich meine 3 Jungs an. Ich so, keine 2 Stunden her. Und trotzdem weiß ich, wenn ich da um Vergebung bitte, was ich übrigens auch getan habe. Erstmal die Rache ist sein, ne? Gott, Baum, Auto, die Rache ist sein, ich gebe ab, ich stelle mich unter die Gerechtigkeit Gottes, ich bleibe bei ihm. Ich brauche Vergebung, weil ich in seiner Gerechtigkeit vorherrsche. Es waren keine 2 Stunden her. Ich bin ja froh, dass man mich nicht als Pastor gleich erkennt. Gell? Das ist übrigens unser Pastor. Ja, das ist der sich gerade mit dem Autofahrer prügelt. Sondern ich bleibe in der Gerechtigkeit, weil ich Vergebung brauche. Aber Gott gibt sie. Und glaube auch daran, dass Gott für dich Gerechtigkeit schaffen wird. Und das wird er. Am Ende der Tage, wenn das große Gericht kommt, wird Gerechtigkeit schaffen. Du wirst nicht ein Leben lang Opfer sein. Und der Täter wird nicht mit der Sache davonkommen. Am Ende, bei dem Gericht und Zorn Gottes, wird es Gerechtigkeit geben und Gerechtigkeit geschafft werden. Und darum bleiben wir in der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott mein Richter ist. Und dass er die Sünden aufdeckt und ins Licht bringt. Und es in einer unglaublichen Liebe tut. Und darum sollen wir das auch immer wieder prüfen, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir prüfen das mit Gottes Wort. Wir schlagen Gottes Wort auf und prüfen das, ist das so, wie Jesus es will. Weil nur das ist gut und richtig. Und lasst uns das immer wieder prüfen. Und dann bringt er das auch. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken, sondern stellt sie bloß. Diese Dinge müssen ans Licht. Sünde muss ans Licht. Übertretungen, Neid, all diese Dinge, die uns von Gott trennt, muss ans Licht. Und das ist nicht einfach. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn jemand in Dunkelheit gegangen ist und du machst Licht an, das tut erstmal in den Augen richtig weh. Aber es muss ans Licht. Warum? Es muss zu Jesus. Aber, und da kann ich euch Mut machen, es kommt in das liebende Licht von Jesus Christus. Erstens wusste er das alles schon. Du kannst ihm ja nichts vormachen, kannst ihn auch nicht enttäuschen. Er weiß das. Und zweitens sagt er, bring's doch mir, besprich die Dinge mit mir und bitte um Vergebung. Und er vergibt und vergibt und vergibt. 1. Johannes 1,9. Und das muss ins Licht. Und dann das ist das Schöne, wenn wir im Licht sind, bekennen, zugestehen, was wirklich falsch gelaufen ist, dann nenne ich das jetzt mal den aufrechten geistlichen Gang. Christus richtet uns wieder auf und sagt, ja, jetzt können wir gemeinsam durch dieses Leben gehen. Du als mein Kind, Vater und Kind an der Hand. Und dieser geistige, aufrechte Gang können wir nicht selber herstellen. Ich kann nicht für Gerechtigkeit sorgen, weil nur Gott gerecht ist. Und auch meine Gerechtigkeit, so edel wie sie daherkommt, so gute Vorsätze wie sie hat, wäre nur meine Gerechtigkeit. Und wie schnell ist meine Gerechtigkeit Ungerechtigkeit? Volles Vertrauen zu Gott, zu seiner Gerechtigkeit. Und ich sage euch auch das ganz offen, wenn diese Dinge ins Licht kommen, es ist nicht einfach, aber es ist die Freiheit, die uns Christus schenkt, auch in der Gemeinschaft weiterzugehen, mit ihm zu leben. Und dann kommt ein Abschluss, und es wird auch jetzt meine abschließenden Gedanken, fürchtet euch nicht, steht auf, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Paulus scheint hier irgendetwas zu zitieren. Wir wissen nicht genau was. Es gibt Anlehnungen aus Jesaja. Es gibt vielleicht, ist dieser Vers auch, wurde das damals gesagt in der Gemeinde, aber wache auf, der du schläfst, sonst verpasst du etwas. Stehe auf von den Toten, werde aktiv und lebendig und der Christus wird dir aufleuchten. Und das immer wieder beim Thema von vorher, da ist eine Verheißung. Du wirst leuchten, weil Christus in deinem Leben leuchtet.
Ich habe in letzter Zeit die Angewohnheit, dass ich auf dem Sofa vor dem Fernseher einschlafe. Es war früher undenkbar und ich habe meine Eltern immer verspottet, dass sie es gemacht haben. Immer einen Film geguckt. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich nur den Vorspann sehe, ne? Also wenn ich noch den Einleitung sehe. Ich schlafe regelmäßig ein und bin dann ganz erstaunt, dass das der Mörder war. Ne? Warum? Weil ist das passiert? Aber das ist genau die Sache. Wenn man schläft, verpasst man etwas. Und was ist hier gemeint? Wache auf, der schläft und steh auf von den Toten. Geistlich tot, lebendig geworden. Ne? Wie es ja auch der Vater dem verlorenen Sohn sagt, du warst tot, jetzt bist du wieder lebendig. Dieses wird lebendig in deinem Glauben, in deinem Leben und werde zum Licht für andere. Steh auf, wache auf. Und du kannst dich selber fragen, nochmal, das geht immer an einen selber, auch an mich, wo schlafe ich geistlich? Wo bin ich eingeschlafen? Vielleicht ist es das Gebet, im Vertrauen auf seine Gerechtigkeit, vielleicht auch in seiner Liebe, das praktisch umzusetzen. Aber es ist ein Weckruf der Liebe, ein Appell Gottes, wo er sagt, wach auf, wo schläfst du? Und dann, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Weise. In Sprüche 1,7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und die Furcht des Herrn hat erstmal nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht und bekennen, wer ist wirklich mein Herr. Und wenn man das weiß, kann man auch diesen Tagen, die böse sind, und es gibt böse Tage, und ich rede jetzt nicht nur von irgendwelchen Kriegen oder Inflation oder Gaspreisen, sondern ich rede auch von unseren Tagen, die sehr böse sein können aufgrund von Umständen. Eine Diagnose, Arbeitsplatz, Streit in der Familie. Aber wenn wir uns unter die Gerechtigkeit des Herrn stellen, wenn wir aufwachen, dann ist auch eins klar, wir gehen mit Gott. Und es fängt damit an, dass ich Gott diese Ehrfurcht entgegenbringe und ihm auch klar sage, welchen Stellenwert er hat und ich mache es mal erweitert, auch haben muss in meinem Leben. Er ist der Herr, Punkt. Er ist die Wahrheit, Punkt. Er ist der Einzige, der rettet, Punkt. Lebt diese Zeit, die du vielleicht auch gerade jetzt, Entschuldigung, durchlebst, mit Jesus Christus und voll auf seinen Willen. Und ich möchte am Ende auch sagen, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Was ich so schön finde an meinem Herrn Jesus Christus, er ist ganz oder gar nicht. Jesus hat mir nicht die halbe Rettung angeboten. Er hat gesagt, pass auf Marcel, das sind einige Sachen, die laufen schief, aber die halbe Ewigkeit kriegst du mal. Bei der zweiten Ewigkeitsteil, was auch immer das bedeuten mag, mathematisch, ich bin kein Mathematiker, sondern Theologe, das wisst ihr. Aber dann gucken wir mal, was das dann läuft. Nein, Jesus hat gesagt, du bist ganz gerettet, wenn du zu mir kommst. Jesus schenkt mir auch nicht die halbe Liebe. An dem Montag, Mittwoch und Freitag liebe ich dich. Wochenende lass mal lieber raus, da weiß ich, was du alles machst. Nein. Jesus ist ganz in seiner Liebe, jederzeit, immer. Frage an uns, sind wir auch ganz oder gar nicht, oder ist es nur eine halbe Sache geworden? Und wisst ihr, was es ist? Es ist am Ende immer die Frage, wie stehe ich zu Jesus? Wie er zu mir steht, kam hoffentlich rüber. Dass er liebt, dass er trägt, dass er vollkommen ist und dass er vergibt und vergibt, wenn Dinge schieflaufen. Aber die Frage ist, wie stehen wir? Wie stehen wir zur Gemeinde? Wie stehen wir zu den Diakonen, zu den Ältesten? Wie stehen wir zu Jesus Christus? Und die Frage ist unsere Frage, damit wir durch diese, und ich zitiere wieder, die Tage, die böse sind, durchgehen können. Aber ich möchte da gar nicht allein durchgehen, das schaffe ich gar nicht. Hat Jesus sich auch so nicht gedacht, ich möchte mit euch durchgehen. Weil ich weiß, ich habe Brüder und Schwestern, unterschiedlich wie ihr seid, hochbegabt und absolut intellektuell und ich halt das Gegenteil, aber gemeinsam. Und das ist das Wunderbare, dass wir da gemeinsam durchgehen dürfen. Und ich möchte mit diesem Gedanken nochmal, ich bin dankbar für euch. Ich bin dankbar, dass ich euch kennen darf, dass wir gemeinsam da durchgehen dürfen. Und ich bin dankbar, dass ich euch lieb habe. Und ich liebe euch, ja. Wir machen keinen Bruderkuss, sagt auch in der Bibel, lassen wir heute. Aber ich liebe euch, weil Gott mir das sagt und weil ich das auch so leben möchte und will. Und es fängt, und das ist die Liebe, mit einer Entscheidung an. Was ist deine Entscheidung? Ich möchte zum Abschluss beten.
Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke, dass du sie uns gegenbracht hast, dass du für uns gestorben bist, als wir noch deine Feinde waren, als es nichts zu lieben gab, hast du gesagt, ich treffe diese Entscheidung für dich. Ich gehe ins Kreuz, damit du die ganze Rettung hast. Ich gehe ins Kreuz, damit du die ganze Ewigkeit hast. Und ich gehe ins Kreuz, damit du die ganze Liebe hast. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort immer wieder herausforderst. Und das in einer unglaublichen Liebe, nicht mit der Peitsche, nicht mit dem Muss, sondern mit der zentralen Frage, wie sieht es gerade aus? Was ist dein Herr? Die Sorgen, die Ängste oder ich? Was ist dein Herr? Deine eigenen Wünsche und Ziele oder ich? Ich danke dir aber auch, Herr, dass wir jederzeit um Vergebung bitten dürfen. Dass wir jederzeit im Leben im Licht führen dürfen. Das wünsche ich mir als Gemeinde, dass wir eine leuchtende Gemeinde sind, dank dir. Und ich bete und wünsche mir das auch, dass auch die Kinder das so erleben bei uns. Nicht Streit und Zwist, sondern Liebe und Einheit, weil du der Herr bist und bleibst. Amen.